Grüß Gott, Kalimera. Hier spricht Simon am Mikrofon und ich sehe, dass ich noch ganz schön übersteuert bin, ganz schön laut hier, aber ja, interessant, was hier vor sich geht. Ja, weil der Lautstärkeregler war gerade bei 0 Aufnahmelautstärke, aber ich sehe doch, dass was aufgenommen wird und deshalb begrüße ich euch hier ganz herzlich zu Folge 36 schon von Tischlein deck dich, nur 2 Tage nach der Aufnahme der letzten Episode 35 muss es ja schon weitergehen, weil die Dinge ja in der Schwebe geblieben sind, wie wir da gesehen haben bei Lacan und Platon. Es ging um die Kugelgestalt, auf die wollen wir heute zu sprechen kommen, diese Kugel, die die Liebe symbolisieren soll. Ja, aber hier will ich noch nicht so viel sagen, nur sagen, dass es halt heute diese Notwendigkeit gibt, zu podcasten. Es gibt einfach diese Tage, an denen überkommt es einen so. Was ich hier schildern wollte, war dieses dumpfe Gefühl, das ich heute gespürt habe, diese völlige, völlige Lustlosigkeit. Und ja, nämlich gibt es da dieses Problem, das ich schon öfter beschrieben habe, das Problem mit der Introversion, dass man einfach nicht aus sich rausgehen kann. Und ja, eigentlich leide ich ja gar nicht so darunter. Ich will das ja gar nicht so negativ sehen, sondern sagen, eigentlich bräuchte ich auch nur mehr Zeit für mich selbst. Und die richtige Extroversion wäre die halt, wo ich den Freund mal sage, dass ich jetzt Zeit für mich brauche, dass ich nicht leider nicht ihre Einladung annehmen kann, weil ich wirklich einfach nur allein sein will. Das wäre diese minimale Extroversion, dieses minimale aus sich herausgehen, das ich mir wünschen würde. Aber ja, es gibt einfach Tage wie heute, wo ich das Gefühl habe, gar nicht mehr klarzukommen mit dieser Introversion und wo ich denke, ich müsste ganz anders sein. Es kann einfach nicht sein. Was soll das? Warum muss man immer so verstockt und in sich gekehrt sein? Ich komme einfach nicht mehr klar, habe ich heute gedacht. Und ja, jetzt habe ich auch leider nicht dieses wunderbare Buch von Marlon Krohn zur Hand, Kommunismus für Erwachsene. Das hätte mich vielleicht aufmuntern können, der Teil über Introversion und Extroversion da im ersten Abschnitt des Buchs, aber das habe ich hier gar nicht bei mir und von dem her hat sich meine Laune noch weiter verschlimmert und mir war klar, ich musste ja jetzt halt was tun, dann muss ich halt podcasten. Bleibt mir nichts anderes übrig, als diesen schwierigen Text hier weiter anzugehen von Lacan und wenigstens die Extroversion hier im Podcast, ja, die weiterzutreiben und zu sagen, das ist auch schon ganz gut, das reicht vielleicht auch schon so, auch wenn es nicht die wirkliche soziale Welt ist, ja, schon klar, da draußen, dieses Reale da draußen, was da lauert, was da lauern soll. Aber hier Topragma, genau darauf wollte man zu sprechen kommen. Topragma, das Ding an sich, die letzte Realität. Das ist dieses griechische Wort Topragma, auf das Platon wohl Bezug nimmt, das Platons Ziel darstellt, das, um welches sein Denken kreist, wohingegen unser modernes Denken nicht um das Objekt kreist, sondern um das Subjekt, das unendlich freie und autonome Subjekt, der freie Marktteilnehmer, der seine individuellen Nutzen und Wünsche ganz genau kalkulieren soll und demgemäß verfahren soll. Schon Nietzsche hat gesehen, in was für eine Sackgasse uns das führt. Die freie Gemeinschaft der freien Nutzensucher hat er schon damals in den 1860er Jahren beschrieben, dass das zu einer Gesellschaft führt, die nicht mehr menschlich zu nennen ist, die nicht mit der menschlichen Natur in Einklang zu bringen ist. Und er hat das einfach kritisiert, dass die Evolutionstheorie von Darwin ja schön gut sein mag in der Biologie, dass sie da ihre Wahrheit haben mag, aber ihre zu große Verbreitung, große Popularität, die diese Evolutionstheorie gefunden hat, richtet viel mehr Schaden an, sagte Nietzsche, weil sie eben genau dann dieses Bild, dieses Phantasma entstehen lässt, des individuellen Nutzensuchers, der sich am besten anpasst und der sich dann durchsetzen soll. Aber was soll mein Ziel sein? Nietzsche hatte wohl irgendwann geschrieben, dass er in seinem ganzen Leben noch kein Ziel sich gesetzt hat, keinen Nutzen gesucht hat. Und das ist ja wunderschön. Wenn wir die Tiere sehen, dann folgen die doch auch einfach ihren Instinkten und merken schon ganz gut, was ihnen gut tut und was nicht, wovon sie die Finger lassen. Und der Mensch, warum sollte der es anders machen? Warum sollte der seinen Instinkten so misstrauen und sagen, aber hör mal, ich muss hier erstmal nachdenken, muss hier erstmal rational abwägen und dann irgendwie muss ich hier meine Biografie optimieren. Ich muss ja wissen, was ich will. Ich muss ja anscheinend wissen. Ich muss doch psychisch gesund sein. Ich muss doch ja, diesem Ideal Genüge tun, gesund zu sein und mich einzugliedern in die Gesellschaft und hier was beizutragen. Aber was soll das sein? Nein. Da, sag ich, sind wir heute mal anti-autoritär, gliedern uns aus der Gesellschaft. Ich bin hier auch schon ganz ausgegliedert. Gerade läuft das Deutschlandspiel, Deutschland gegen Ungarn. Und ich habe nun gesehen, dass Ungarn schon getroffen hat. Yes! Schmeißt die scheiß Deutschen raus. Ja, sorry, aber ich hatte ja, glaube ich, genau Folge 34 hatte ich meine spezielle Biografie erwähnt, dass ich damals in Brasilien in den Kindergarten gehen durfte mit 3 Jahren. Und damals ja dann diese Ballettstunden hatte im Kindergarten, was so wunderschön war und wo man die Wahl bekommen hatte zwischen Capoeira oder Ballett. Das war also Brasilien und deshalb sage ich, ist bis heute Brasilien das Land, mit dem ich mich am meisten identifizieren kann, weil da einfach diese Kindheitserinnerungen herstammen und mit Deutschland ja, verbindet mich einfach nicht so viel. Aber okay, es ist der Boden, auf dem wir heute leben und insofern muss man das auch nicht so hassen, nur vielleicht ein bisschen indifferent sehen und sagen, ja, so wie Nietzsche ja auch das gesehen hat, dass von den Deutschen in Sachen Geist und Philosophie nicht viel zu erwarten ist, dass sie da, dass sie da letztlich den Franzosen so weit unterlegen sind, ja, die Franzosen, die sich erstmal so herangebildet haben, durch lange Jahrhunderte der Selbstsuche in der Literatur, sagte Nietzsche, mit La Rochefoucauld und Stendhal, berühmten französischen Autoren, aber in Deutschland findet man sowas nicht, sagte er, und die Deutschen wollten dann zu Nietzsches Zeit einfach zur Politik übergehen und da zur Weltmacht werden. So wie heute auch, man meint Politik machen zu können, ohne vorher nachzudenken, aber das wird wieder schief gehen, sage ich, das wird auch diesmal nicht klappen und deshalb einfach diese Indifferenz gegenüber diesem Land, diesem deutschen Land hier. Aber was wollte ich hier sagen, dass ich jetzt eigentlich schnell zum Kern, zum Ding an sich vorstoßen muss und hier nicht zu viel der Vorrede sein sollte, weil ja, es hat ja gezeigt letztes Mal, wie schwierig die Auseinandersetzung mit dem Text ist von Lacan. Dieser Text, also den er 1961 eingesprochen hat in seinem Seminar, seinem psychoanalytischen Seminar. Ja, und wie schön ist eigentlich diese Idee, sage ich mal, Lacan. Ich hatte hier auch schon öfters über diese diffusen Hass auf diese Bücherstapel berichtet, diese Berge an Akten, die da vor uns aufgetürmt sind und die uns nur einschüchtern sollen und den Mut zum eigenen Nachdenken nehmen sollen. Wie schön ist es doch, wie Lacan zu sagen, ich gründe hier meine eigene Schule, meine eigene Theorie der Psychoanalyse und hangle mich nicht einfach an dem entlang, was andere da so hinterlassen haben. Natürlich muss man auf dem aufbauen, was große Geister geschaffen haben, wie Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse. Aber ja, für mich einfach nur ein Ansporn, auch hier im Podcast weiterzumachen und zu sagen, auch wenn ich noch nicht so viel verstanden habe, auch von Lacan noch nichts gelesen habe, außer diesem einen Buch hier, ja, kann man doch schon seine eigene Schule aufbauen. Und mir war es ja nur wichtig, die eigene Theorie der Liebe aufzubauen. Denn die Theorie ist die Praxis. Und das heutige Philosophieren über die Liebe ist eigentlich schon genauso ein Liebesspiel, wie dann später vielleicht mal im realen Leben. Also ja, auch das ist ein Liebesspiel. Und auch das, wenn man nur Blickkontakt aufnimmt mit einer Person, die einem gefällt auf der Straße, auch das ist dann schon eine Art Liebesspiel. Auch da kann man ja schon was erkennen in den Augen des anderen und überlegen, was für eine Bewegung, was für eine Aktion wäre jetzt vielleicht angemessen, wäre jetzt angebracht, was könnte ich mich hier trauen zu sagen, zu tun. Ja, und genauso hier, ich will mich auch einiges trauen, aber dieses Feld, in das ich heute weiter meine Schritte lenke, das Feld der Liebe, der Vollkommenheit, der ewigen Gleichheit dieser vollkommenen Idee der Liebe. Dieses Feld ist ein vermintes Feld, könnte man meinen, aber deshalb stimmen wir uns am besten gleich mal ein mit einem Lied. Und dieses Lied ist gewählt mit einem Hintergedanken, dem Bezug auf das, was ich gerade meinte, dieses Liebesspiel, das sich da entfalten kann, wenn man jemand in die Augen schaut. Dann, was kann man da machen? Muss man vielleicht schnell handeln, wenn man sich nur so zufällig begegnet? Vielleicht schnell das Wort ergreifen, die Chance nicht vorüberziehen lassen. Und man könnte zum Beispiel fragen, willst du mit mir ausgehen? Diese Frage ist es nur, die in diesem Lied im Zentrum steht, von Annen-Mai-Kantereit, Ausgehen. Ein Lied, das hier perfekt passt zu dieser Dialektik, die zwischen Theorie und Praxis, zwischen Liebestheorie und Liebespraxis. Die kann, glaube ich, ganz gut die Einstimmung für diese Folge liefern heute. Deshalb hier viel Spaß mit Annen-Mai-Kantereit Ausgehen.
Ich weiß gar nicht so genau, warum ich sie so gerne mag. Ich glaube, ich mag die Art, deswegen habe ich sie gefragt. Würdest du heute mit mir ausgehen? Ich würde dich auch nach Haus bringen. Du musst früh aufstehen. Würdest du trotzdem mit mir ausgehen? Ich glaube, ich mag die Art, dass sie immer am Start ist, wenn jemand was sagt, was ihr nicht gefällt. Ich glaube, auf der Welt gibt es nicht viele mit so großen Zielen. Deswegen habe ich sie gefragt, würdest du heute mit mir ausgehen? Ich würde dich auch nach Hause bringen. Würdest du trotzdem mit mir ausgehen? Würdest du heute mit mir ausgehen? Ich würde dich auch nach Hause bringen. Ich weiß, du musst früh aufstehen. Willst du mich trotzdem mit mir ausgehen? Verdammt, ich mag die Art. Sie ist einfach da. Und naja, zum Glück habe ich sie gefragt. Würdest du heute mit mir ausgehen? Ich würde dich auch nach Haus bringen. Ich weiß, du musst früh aufstehen. Würdest du trotzdem mit mir ausgehen?
Ja, dieses Lied hat ja einen etwas tristen Grundtenor, habe ich so das Gefühl. So etwas melancholisch. Und vielleicht bringt das auch diese Spannung zum Ausdruck, die man dann spürt, wenn man so unsicher ist und nicht weiß, ob man sich trauen darf, ob man sich trauen sollte, genau das zu fragen, würdest du mit mir ausgehen? Aber wie Henning mal dann ja singt, zum Glück habe ich dich gefragt, es ist doch besser mal zu fragen, weil was wäre dann, wenn nicht, dann, das wäre einfach schade. Einfach schade. Nun gut, kommen wir jetzt aber zu diesem Text. Und ich lese hier in das Original von Platon rein. Was Lacan uns ja nahegebracht hat das letzte Mal, war etwas auf Umwegen. Aber ja, wichtig war ja, dass Aristophanes der komödiantische Dichter ist und erst derjenige, der für Platon einzig und allein würdig ist, um über die Liebe zu sprechen, weil die Liebe etwas Komisches ist. Aristophanes, ich glaube, das hatte ich schon vorgelesen, dass er also Werke, Stücke geschrieben hat, bei denen auf offener Bühne den Leuten die Pobehaarung verbrannt wurde. Also ziemlich derbe Scherze wurden da getrieben, sagt Lacan. Derber als alles, was man zu unserer Zeit in einem Theater finden könnte. Also die Pobehaarung abbrennen oder ja, das ist also diese Figur des Aristophanes, der jetzt an der Reihe ist, in diesem Dialog das Gastmahl von Platon eine Rede zu halten, indem er den Eros loben soll. Vor ihm hat nun Eriximachos geredet, ein Arzt, und Eriximachos legte großen Wert auf die Armonia, die Harmonie, die seiner Meinung nach die Grundbedingung der Liebe ist und der ganze Körper, die Seele besteht aus diesem Prinzip der Harmonie, des Gleichklangs, des Zusammenklingens, sagt Eriximachos. Das erinnert nun also schon eher an diese ewigen Ideen, an die ewige Einheit, die nichts durchschneidet, die nichts stört in ihrem Gleichgewicht, sondern Eriximachos legt Wert auf diese Harmonie, die allein gesund und glücklich machen soll. Eigentlich wäre dann Aristophanes vor Eriximachos dran gewesen, aber dann hat er einen Schluck aufbekommen und deshalb kommt Aristophanes erst nach ihm an die Reihe und leitet das Ganze dann ein mit einem Seitenhieb auf Eriximachos Rede, in der er so hoch von der Harmonie des Körpers geredet hat. Und das kann ich hier mal vorlesen. Aristophanes sagt da, freilich hat der Schluck aufgehört, aber doch nicht eher, bis er mit dem Niesen behandelt worden ist, so dass mich auch wundert, habe er hinzugefügt, wie doch das Wohlgeordnete des Leibes solches Geräusch und solchen Kitzel begehren mag, wie doch das Niesen ist. Denn er hörte gleich auf, sobald ich nur das Niesen anwendete. Darauf habe Eriximachos gesagt: Guter Aristophanes, sieh wohl zu, was du tust. Du ziehst mich auf, indem du im Begriff bist zu reden, und nötigst mich also selbst der Aufpasser deiner Rede zu werden, ob du nicht auch etwas Lächerliches sagst, da du sonst könntest ganz in Frieden geredet haben. Also Eriximachos sagt hier, zieh mich doch nicht so auf, sonst muss ich hier gleich auch aufpassen, ob du vielleicht auch etwas Lächerliches sagst. Sehr interessant, denn Aristophanes sagt hier ja, das Niesen, das ist so ein komisches Geräusch, solchen Kitzel in der Nase. Wie kann es sein, dass dieser wohlgeordnete Körper, der aus Harmonie und dem Zusammenklang, der völlig der guten Ordnung, der völlig harmonischen Ordnung besteht, wie kann dieser Körper so ein Kitzel, so ein merkwürdiges Geräusch hervorbringen wie das Niesen? Und ja, Erik Symmachos gesteht dann ja selbst zu, dass an seiner Rede vielleicht etwas Lächerliches ist, wie er selbst sagt, und er deshalb jetzt aufpassen will, ob nicht auch Aristophanes etwas Lächerliches sagt. Das, was Aristophanes sagt, ist aber nicht lächerlich, laut Lacan, sondern zumindest aus heutiger moderner Lesart, wie wir auf die Liebe blicken, ist es genau das, was dem am nächsten kommt, was in diesem Text von vor 25 Jahrhunderten ausgedrückt wurde. Da ist Aristophanes am nächsten dran an unserer heutigen modernen Sicht auf die Liebe. Und diese Sicht würde ich so beschreiben als ein Anstieg zum höchsten Gut. Wie ich letztes Mal erwähnte, dieser zentrale Platz, der eingenommen wird von der Liebesbeziehung in allen anderen, die so alle anderen sozialen Beziehungen überstrahlt und die Funktion hat, uns einen Selbstwert zu geben und uns wertvoll fühlen zu lassen. Wie Eva Illus beschrieb, können sich anscheinend die meisten Frauen überhaupt nicht wertvoll, überhaupt nicht in ihrem Selbstwertgefühl bestätigt fühlen, außer in einer Liebesbeziehung. Und ja, weiß nicht, ob es wirklich nur Frauen so geht. Also das, ja, hat mir auch sehr eingeleuchtet bei Eva Illus, diese Stelle, dass erst da in der Liebesbeziehung man so das Gefühl bekommt, etwas wert zu sein. Und man muss diese Anerkennung bekommen vom anderen, der einen wahrnimmt und mit dem man das teilen möchte und von dem man so gern dieses Wort vielleicht bekommen würde, auf diese Frage, ob man ausgehen möchte, dieses Ja-Wort. Das ist also dieser Anstieg zu einem höchsten Gut. Und der ist manchmal ein bisschen anstrengend. Ja, vielleicht ist das halt wirklich etwas, was einen dann so hemmen kann, weil man dann so ins Grübeln kommt, in die Reflexion. Es ist jetzt ja aber auch wirklich so wichtig, was hier auf dem Spiel steht, ist meine Biografie und mit wem will ich die teilen? Das ist eigentlich eine sehr wichtige Frage, vielleicht noch wichtiger als der Beruf oder das Land, in dem man wohnt. Mit wem will ich die eigentlich teilen, dieses Leben? Und genau deshalb steht da so viel auf dem Spiel und man ist vielleicht etwas unsicher unter Druck und das ist aber dann halt ein bisschen schade, wenn man sich dann ja gar nicht mehr traut, sich überhaupt auf eine Beziehung einzulassen oder überhaupt mal jemand anzusprechen. Wie Robert Faller meinte, viele Menschen heutzutage in Großstädten lassen sich lieber gar nicht mehr auf eine Liebesbeziehung ein, aus Angst verletzt zu werden. Das ist halt dieser Exzess der Vernunft. Da wird die Vernunft so weit getrieben, dass man auf alles verzichtet, was das Leben noch lebenswert machen könnte. Weil man sagt halt, okay, ich weiß, da kann man verletzt werden in der Liebe. Und genau deshalb, ja gut, dann muss ich mich halt ganz davon fernhalten, weil ich ja so vernünftig sein will und mit mir nicht wieder diese Schmerzen zuziehen will, nicht wieder dieses Leid erfahren will. Das ist halt absurd und deshalb sagt Robert Faller ja, die Vernunft muss auch verdoppelt werden. Die Vernunft ist keine Vernunft, außer wenn sie auch auf sich selbst angewendet wird und man sagt, die Vernunft hat ja auch mal Grenzen, es muss auch mal erlaubt sein, sie für einen Moment auszusetzen, zu überschreiten, sonst wird die Vernunft so totalitär gesetzt und ja, dann ist es gar keine Vernunft mehr. Wie mit dem Zweifel, sagte was schon Wittgenstein, der Philosoph, festgestellt hat, ein Zweifel ohne Ende ist nicht mal ein Zweifel, also wenn man nur ständig an allem zweifelt, ja, wovon will man dann noch ausgehen? Was will man dann überhaupt in Frage stellen? Dann stellt man selbst diesen Satz, mit dem man da zweifeln wollte, noch in Frage. Stellt die Bedeutung der Wörter in Frage. Wittgenstein sagte also, wenn ich will, dass die Tür sich drehe, dann müssen die Angeln feststehen. Also ich muss erst mal wissen, was sind meine festen Grundsätze? Von denen ausgehend kann ich dann an etwas anderem zweifeln. Freud hat auch so etwas Ähnliches gesagt, aber es ist auf jeden Fall sehr einleuchtend zu sagen, die Tür soll sich drehen, also müssen zumindest die Angeln feststehen. Also es muss etwas geben, was vom Zweifel ausgenommen ist. Sonst ist es gar überhaupt kein Zweifel mehr. Sonst ist diese Skepsis wertlos, bringt uns keinen Schritt vorwärts. Und genauso in der Vernunft, ja, man kann da verletzt werden, zurückgewiesen werden, einen Treuebruch erfahren, das Herz gebrochen bekommen. Aber zu sagen, es wäre jetzt vernünftig, deshalb auf die Liebe zu verzichten, wäre wirklich eine Perversion der Vernunft. Die Vernunft muss hier auch in hängen Grenzen gesetzt werden. Es muss etwas geben, was von der Vernunft ausgenommen werden kann. Ja? Wenn ich will, dass die Vernunft überhaupt eine Wirksamkeit hat, dann muss ich auch wissen, was davon ausgenommen wird. Vielleicht kann dieses eine die Liebe sein, die leidenschaftliche Liebe. Ich sagte, ich will weiterhin so getroffen werden von Amos, Liebespfeilen. Also Amos, nur dieser römische Name für Eros, den griechischen Liebesgott, der dann halt von den Römern in der Kultur auch so integriert wurde. Nicht, dass sie so daran geglaubt hätten, weiß ich jetzt nicht genau, aber jedenfalls der Name dafür ist Amor, bezeichnet denselben Gott, den Liebesgott, der so ein bisschen wie ein Baby aussieht, der zwischen Kind und Erwachsenem steht, der bei allem dazwischen steht. Das kommt hier, glaube ich, auch vor im Text von Platon, dass Eros immer in der Mitte steht, zwischen Unvernunft und Vernunft, genau. Auch da ist Eros in der Mitte, das ist ja sehr gut, genau. Hier müssen wir die Liebe ausnehmen und können vielleicht auch sagen, es muss nicht die totale Unvernunft sein, wie ich letztes Mal meinte, dass man es so weit führt, die Leidenschaft bis zum Suizid, wie bei den Leiden des jungen Werther von Goethe, die totale Unvernunft. Nein, sondern Eros steht in der Mitte zwischen Vernunft und Unvernunft. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, glaube ich, dieses Theorem aufzustellen. Ja, wenn es überhaupt eine Vernunft geben soll, dann muss es auch einen Bereich geben, der von der Vernunft ausgenommen ist. Und die Liebe, die Frage des Begehrens, was will ich, wen begehre ich, was wünsche ich mir da mit dieser Person oder diesen anderen Personen. Ja, das müsste vielleicht eigentlich außerhalb der Vernunft stehen und man kann da rational nicht so einen guten Zugang finden, sondern nur durch diesen Anblick, durch diesen Kontakt, durch dieses Charisma, das man da wahrnimmt, dass man da irgendwie wie den anderen einordnen kann und sich dann so imaginär etwas zurecht basteln kann über ihn. Dazu passt auch was in einem Buch von Eva Illus vorkommt, dieses Charisma, das entsteht. Ja, das kann ich hier gleich vorlesen, auch wenn es mich jetzt wieder schon wieder eigentlich ablenkt von meinem eigentlichen Thema. Aber das war ganz, ganz gut, was Eva Illus da also schrieb. Oder das ist also jetzt meine Zusammenfassung aus einem Text Gefühle in Zeiten des Kapitalismus von Eva Illus. Es geht also um eine Situation, ein Versuch wurde hier gemacht, Probanden wurden Fotos vorgelegt und dann sollten Männer da auswählen, welche Frauen sie attraktiv finden oder mit welchen sie sich gern treffen würden, sie gern kennenlernen würden, sich vielleicht auf eine Liebesbeziehung einlassen würden. Da lese ich hier meine Zusammenfassung vor. Danach bekamen die Männer Fotos von Frauen gezeigt, wobei sich zeigte, dass die Männer stets die attraktivsten Frauen wählten, unabhängig von den Charaktereigenschaften, mit welchen diese beschrieben wurden. Der Körper scheint also doch eine enorm bedeutende Rolle zu spielen, denn er ist die Grundlage für Imaginationen, aus denen sich die Liebe nährt. So nennt der Psychoanalytiker Ethel Spector als Ursachen des Verliebens, es kann die Art sein, in der jemand eine Zigarette im Wind anzündet, sein Haar zurückwirft oder am Telefon spricht. Diese Gesten sind genug, um einen Prozess der Idealisierung in Gang zu setzen, wodurch ein holistisches, ein ganzes Bild des anderen geschaffen wird. Diese Art zu urteilen steht in Zusammenhang mit Thin Slicing, der Fähigkeit, in Sekunden Blitzurteile über Menschen und Situationen zu treffen. Das Internet mit seinem Steckbrief der anderen Person konterkariert diese Art der Kognition. Hier ist es nicht möglich, sich ein Gesamtbild über den anderen zu imaginieren, denn es gibt nur ein fragmentiertes Bild der zahllosen Eigenschaften des anderen. Der Begriff des Charismas macht dies besonders deutlich. Charisma entsteht durch die Art und Weise, wie verschiedene Eigenschaften integriert und inszeniert werden. Das ist ja auch wunderbar. Wie Robert Pfaller, wie die Eigenschaften inszeniert werden. Robert Pfaller beschrieb es auch so, dass Crossdressing ist es so, wenn man manche Kleidungsstücke anzieht, die elegant sind und manche, die gar nicht dazu passen, aber das Gesamtbild ist dann vielleicht auch ein schönes, hinterlässt einen eleganten Eindruck. Und es kommt darauf an, irgendwie das zu inszenieren, verschiedene Eigenschaften zu integrieren. Und das kann man da halt wahrnehmen in so einem Sekundenbruchteil, wenn man die andere Person sieht oder hört und kann man halt nicht übers Internet wahrnehmen. Ja, und was Robert Faller da meinte, dass man ja nicht perfekt sein muss, nicht in allem wie ein Popstar aussehen muss oder so einen Modegeschmack haben muss, wie Karl Lauterbach. Aber wenn man vielleicht nur einzelne schöne Kleidungsstücke ansieht, ja, und dieses Crossdressing, das mit der Hafen gibt ihm, dass das auch etwas unglaublich Elegantes haben kann, dass man die verschiedenen sich widersprechenden Eigenschaften vielleicht einfach nur integrieren und zu einem Gesamtbild inszenieren kann, schon von Seiten von einem selbst. Die Frage, wie will man sich geben, wie will man sich zeigen und präsentieren, aber der andere muss das dann ja wahrnehmen. Das kann man ja nie wissen, wie es dann ankommt, was der andere daraus macht. Eben dieses holistische Bild, dieses Bild der dünnen Scheibchen, die der andere sich da rausschneidet und sagt, ach, ja, so nehme ich dich jetzt wahr, dass da kann dann diese Idealisierung einsetzen. Das, was Stendhal dann die Kristallisation nennt, diese Idealisierung, dass die geliebte Person mit Kristallen übersät wird und alles funkelt und glitzert und jede neue Eigenschaft, die man wahrnimmt, fügt nur noch ein Kristall hinzu. Es ist nicht denkbar, dass da Kristalle wieder wegbrechen, sondern wenn der Prozess einmal so in Gang gesetzt ist, wird er immer weiter befeuert. Ja, lese ich hier noch kurz zu Ende. Hier meine Zusammenfassung ist gleich zu Ende. Eine Integration findet aber nicht statt, wenn nur ein Fragebogen mit Standardfragen ausgefüllt wird. Unser Geist ist nicht dafür geschaffen, jemand anhand eines Fragebogens einzuordnen, sondern viel eher mit Hilfe eines einzigen Eindrucks seines realen Verhaltens. Im Internet wird das Gegenüber nicht als Ganzes verstanden und die Vorstellungskraft im Internet beraubt die Wahrnehmung ihres existenziellen Hintergrunds. Das schrieb also Eva Illus mit dem existenziellen Hintergrund, da auf Seite 154 habe ich mir notiert. Ja, interessanter Ausdruck. Existenzieller Hintergrund. Die Wahrnehmung sollte also eingebettet sein in diese Existenz und nicht so in der Virtualität stattfinden vor dem Bildschirm, weil ja, da kannst du dir stundenlang Gedanken machen. Das ist halt diese toxische Reflexion, die ich schon beschrieben habe. Aber wenn es wirklich in dieser realen Situation ist, die dann zeitlich begrenzt ist oder durch, ja, andere Faktoren, durch die eigene Laune, die Laune der anderen Person begrenzt ist durch Zufälligkeiten, dann, ja, muss man blitzschnell urteilen und dann stehen wir erst so richtig im Leben und in diesem existenziellen Hintergrund. Das war also hier nur mal eine kurze Abschweifung, um zu sagen, wie das mit dem Charisma ist. Das Aussehen ist extrem wichtig, aber nicht unbedingt die Schönheit. Ja, da steht die Männerwelten, die attraktivsten Frauen, okay. Da haben sie halt nur so auf Fotos gesehen, aber wenn man sie real sehen würde, würde man vielleicht genau dieses Charisma wahrnehmen und nicht unbedingt jetzt rein nach der ästhetischen Schönheit, nach der Harmonie, die man da im Gesicht finden kann und im Körper urteilen, sondern vielleicht auch so ein negatives Merkmal dann positiv besetzen und leidenschaftlich lieben lernen. Das war also hier aber nur ein Versuch mit Bildern, die da vorgelegt wurden. Aber hier bin ich jetzt so weit abgeschweift und sollte hier eigentlich am Text bleiben. Also lese ich hier einfach vor, was hat Aristophanes jetzt zu sagen? Der komische Dichter sagt uns also etwas über die Liebe. Und er geht das Ganze so an mit einer Art Urerzählung, mit einer Art Urgeschichte des Menschen, mit einer Art Mythos, wie war die ursprüngliche Natur des Menschen und wie ist es dann gekommen, dass wir heute so gespalten sind in zwei Geschlechter. Ja, klar sagt man heute, es gibt mehr Geschlechter, aber schon bei Aristophanes ist es angelegt, dass er von drei Geschlechtern redet. Das werden wir gleich sehen, das eine soll von der Sonne, das andere von der Erde und das dritte vom Mond abstammen. Das ist also ein Mythos, ein an den Haaren herbeigezogener Mythos, könnte man meinen, der hier ausgebreitet wird. Aber warum? Welchen Hintergedanken legt Platon das hier dem Aristophanes in den Mund? Das werden wir jetzt hier ergründen und ich lese einfach vor aus diesem Text das Gastmahl. Zu Zuerst aber müsst ihr die menschliche Natur und deren Begegnisse recht kennenlernen. Nämlich unsere ehemalige Natur war nicht dieselbe wie jetzt, sondern eine ganz andere. Denn erstlich gab es 3 Geschlechter von Menschen, nicht wie jetzt nur 2, männliches und weibliches, sondern es gab noch ein drittes dazu, welches das gemeinschaftliche war von diesen beiden, dessen Name auch noch übrig ist, es selber aber ist verschwunden. Mann weiblich nämlich war damals das eine, Gestalt und Benennung zusammengesetzt aus jenen beiden, dem männlichen und weiblichen. Jetzt aber ist es nur noch ein Name, der zum Schimpf gebraucht wird. Ferner war die ganze Gestalt eines jeden Menschen rund, so dass Rücken und Brust im Kreise herumgingen. Und 4 Hände hatte jeder und Schenkel ebenso viel wie Hände, und 2 Angesichter auf einem kreisrunden Halse, einander genau ähnlich, und einen gemeinschaftlichen Kopf für beide einander gegenüberstehende Angesichter, und 4 Ohren, auch zweifache Schamteile und alles Übrige, wie es sich hieraus ein jeder weiter ausdenken kann. Es ging aber nicht nur aufrecht wie jetzt, nach welcher Seite er wollte, sondern auch wenn er schnell wohin strebte, so konnte er, wie die Ratschlagenden jetzt noch, indem sie die Beine gerade im Kreise herumdrehen, das Ratschlagen, ebenso auf seine 8 Gliedmaßen gestützt, sich sehr schnell im Kreise fortbewegen. Diese 3 Geschlechter gab es aber deshalb, weil das Männliche ursprünglich der Sonne ausgeburt war und das Weibliche der Erde, das an beidem Teilhabende aber des Mondes, der ja auch selbst an beiden teilhat. Und kreisförmig waren sie selbst und ihr Gang, um ihren Erzeugern ähnlich zu sein. Ja, hier kann ich mal kurz pausieren. Kreisförmig also diese Menschen, diese Urmenschen, die Aristophanes beschreibt, waren kugelrund. Sie hatten 4 Arme, 4 Beine und 4 Ohren und so weiter. Und auch die Genitalien waren doppelt, sagt er. Und sie waren deshalb kreisförmig, weil sie der Sonne und der Erde ähneln wollten, ihren großen Vorbildern. Denn das Weibliche, die weiblichen runden Gestalten stammten von der Erde ab, die männlichen von der Sonne. Und dann gab es halt dieses dritte Geschlecht noch, die vom Mond abstammen, weil der Mond ja auch zwischen Erde und Sonne steht. Ja, dann lese ich hier weiter. An Kraft und Stärke nun waren sie gewaltig und hatten auch große Gedanken. Und was Homerus von Ephialtes und Otus sagt, das ist von ihnen zu verstehen, dass sie sich einen Zugang zum Himmel bahnen wollten, um die Götter anzugreifen. Zeus also und die anderen Götter ratschlagten, was sie ihnen tun sollten und wussten nicht was. Mit Mühe endlich hatte sich Zeus etwas ersonnen und sagte, ich glaube nun ein Mittel zu haben, wie es noch weiter Menschen geben kann und sie doch aufhören müssen mit ihrer Ausgelassenheit, wenn sie nämlich schwächer geworden sind. Denn jetzt, sprach er, will ich sie jeden in 2 Hälften zerschneiden, so werden sie schwächer sein und doch zugleich uns nützlicher, weil ihre mehr geworden sind und aufrecht sollen sie gehen auf 2 Beinen. Sollte ich aber merken, dass sie noch weiter freveln und nicht Ruhe halten wollen, so will ich sie, sprach er, noch einmal zerschneiden und sie mögen dann auf einem Beine fortkommen wie Kreisel. Dies gesagt, zerschnitt er die Menschen in 2 Hälften, wie wenn man Früchte zerschneidet, um sie einzumachen, oder wenn sie Eier mit Haaren zerschneiden. Sobald er aber einen zerschnitten hatte, befahl er dem Apollon, ihm das Gesicht und den halben Hals herumzudrehen nach dem Schnitte hin, damit der Mensch seine Zerschnittenheit vor Augen habend sittsamer würde, und das Übrige befahl er ihm auch zu heilen. Dieser also drehte ihm das Gesicht herum, zog ihm die Haut von allen Seiten über das, was wir jetzt den Bauch nennen, herüber, und wie man einen Beutel zusammenzieht, fasste er es in eine Mündung zusammen und band sie mitten auf dem Bauche ab, was wir jetzt den Nabel nennen. Die übrigen Runzeln glättete er meistenteils aus und fügte die Brust einpassend zusammen mit einem solchen Werkzeuge, wie womit die Schuster über dem Leisten die Falten aus dem Leder ausglätten, und nur wenige ließ er stehen um den Bauch und Nabel, zum Denkzeichen des alten Unfalls. Ja, Apollon ist ja also dieser Gott der Künste, wenn ich das richtig verstehe. Und der bekommt jetzt hier die Aufgabe, die zerschnittenen Menschenwesen wieder zusammenzufügen. Zeus, der Chef da im Himmel, der oberste Gott, er kam also auf diese Idee zu sagen, naja, diese Menschen, die kreisrunden, die sind zu aufmüpfig geworden, die wollen sich einen Weg in den Himmel bannen und die Götter selbst angreifen. Was kann man tun? Zeus sagt, er zerschneidet sie einfach einmal in der Mitte und er dreht ihnen auch noch den Kopf dahin, weil der Kopf war davor nach außen. Jetzt dreht er ihnen den Kopf hin zur Mitte, also hin zum Bauch, wie, so wie wir heute sind, damit sie ihre Zerschnittenheit vor Augen hätten und sittsamer würden. Also damit dem Mensch das immer vor Augen steht, was da mit ihm passiert ist. Aber dann sagt Zeus eben, ja gut, jetzt benehmen sie sich hoffentlich besser, deshalb soll Apollon sie heilen, alles schön zusammenbinden, auf dem Bauch die Haut herunterziehen und am Nabel so abschnüren. Und ja, das heißt, die Menschen sind dann wieder geheilt, aber sie sind jetzt halt halbiert. Was passiert nun mit diesen Menschen, die so halbiert sind? Die haben ja irgendwie ihre andere Hälfte verloren. Also jetzt ist aus einer ursprünglich ganzen Kugel sind jetzt zwei Hälften geworden, zwei Menschen. Und Zeus sagte ja auch, die sind uns dadurch noch nützlicher, weil sie dadurch ja doppelt so viele werden, wenn wir sie zerschneiden. Auch eine interessante Bemerkung, die ich nicht ganz einordnen kann. Warum sagt Zeus das? Warum sollten die Menschen nützlicher sein dadurch, dass sie mehr werden? Aber okay, ich muss hier nur noch mal kurz googeln nach Apollon. Apollon, der Gott des Lichts, der Heilung, des Frühlings, der sittlichen Reinheit und Mäßigung sowie der Weissagung und der Künste, insbesondere der Musik, der Dichtkunst und des Gesangs. Ja, das sind einige Aufgabengebiete, die Apollon hier hat, aber es gehört eben auch die Heilung dazu und deshalb ist er eben derjenige, der hier die Menschen heilt nach ihrem Schnitt. Dann lese ich mal weiter. Nachdem nun die Gestalt entzwei geschnitten war, sehnte sich jedes nach seiner anderen Hälfte, und so kamen sie zusammen, umfassten sich mit den Armen und schlangen sich ineinander. Und über dem Begehren zusammenzuwachsen, starben sie aus Hunger und sonstiger Fahrlässigkeit, weil sie nichts getrennt voneinander tun wollten. War nun die eine Hälfte tot und die andere blieb übrig, so suchte sich die übrig gebliebene eine andere und umschlang sie, mochte sie nun auf die Hälfte einer ehemaligen ganzen Frau treffen, was wir jetzt eine Frau nennen, oder auf die eines Mannes. Und so kam sie um. Da erbarmte sich Zeus und gab ihnen ein anderes Mittel an die Hand, indem er ihnen die Schamteile nach vorne verlegte. Denn vorher trugen sie auch diese nach außen und erzeugten nicht eines in dem anderen, sondern in die Erde wie die Zikaden. Nun aber verlegte er sie ihnen nach vorne und bewirkte vermittels ihrer das Erzeugen ineinander, in dem Weiblichen durch das Männliche, deshalb, damit in der Umarmung, wenn der Mann eine Frau träfe, sie zugleich erzeugten und Nachkommenschaft entstände, wenn aber ein Mann den anderen, sie doch eine Befriedigung hätten durch ihr Zusammensein und erquickt sich zu ihren Geschäften wenden und, was sonst zum Leben gehört, besorgen könnten. Von so langem her also ist die Liebe zueinander den Menschen angeboren, um die ursprüngliche Natur wiederherzustellen und versucht, aus Zweien eins zu machen und die menschliche Natur zu heilen. Ah, ist ja wunderschön, die menschliche Natur ist ja krank geworden. Das Dasein als Krankheit, ja, was, man weiß nicht, wozu dieses Leben, der Sinn des Lebens, ist so obskur, man könnte das ganze Dasein als eine Krankheit beschreiben. Aber Zeus hatte ja immerhin diese Idee, dass er den Menschen noch diese Befriedigung lassen kann, diese geschlechtliche Umarmung. Dieser Geschlechtsakt, der dann erst wieder ermöglicht wurde durch diese Operation, das ist sehr interessant, dass damals, also schon bei Platon wir das finden, Operationen an den Genitalien werden hier vollzogen, mit dem Zweck, den Menschen die Lust wieder zu schaffen, dass sie nicht mehr so herumkriechen müssen und sich dann umklammern und dann aber sterben, weil sie sich so sehr nacheinander sehen und sich einfach umklammern und gar nichts anderes mehr tun können. Das war die Situation davor, als die Menschen dann entzwei geschnitten waren, aber ihre Geschlechtsteile noch nach außen hatten. Und im Text steht, sie erzeugten davor in die Erde hinein, wie die Zikaden. Also irgendwie befruchteten sie die Erde und sollten dadurch zeugen. Aber das wurde dann halt zum Problem, weil die Menschen sich so nacheinander sehnten, nachdem sie so entzweigeteilt waren, sich nur umschlungen halten wollten. Und deshalb kam Zeus auf diese Idee, diese Genitaloperation vorzunehmen, die Genitalien von außen dann auch auf die Bauchseite zu verlegen. Und es steht hier, Zeus gab ihnen ein anderes Mittel in die Hand, indem er ihnen die Schamteile nach vorne verlegte. Ein anderes Mittel, ja? Ein Mittel, um das Leben zu genießen, um etwas Schönes im Leben zu haben. Und vor allem auch, dass sie eben dann nicht in dieser Umklammerung sterben können, sondern dass sie da eine Befriedigung finden, aber dann auch wieder ihren Geschäften nachgehen können. Nämlich sind wir hier, sogar Homosexualität ist völlig normalisiert. Dann erzeugt man halt keine Nachkommenschaft, steht da, aber immerhin hat man dann eine Befriedigung durch das Zusammensein und kann sich erquickt den Geschäften wieder zuwenden, was sonst zum Leben gehört. Also dann ist man auch noch in der Lage, die alltäglichen Verrichtungen zu tun und muss dann nicht so elendig sterben aus dieser Liebessehnsucht heraus wie zuvor. Jetzt gibt es hier, ist hier aber natürlich eine Frage aufgeworfen, durch diesen Text, wo ich gleich weiterlesen werde, nämlich was ist jetzt damit, wenn da vorher ein ganzer Mann war, diese Kugel, in der Kugelgestalt gab es diese drei Geschlechter, dann wurden die entzwei geschnitten und nach was sehnt sich jetzt die Hälfte des Mannes? Sehnt er sich nach einer anderen Frau? Oder doch eher wieder nach diesem Mann, damit er wie in der Kugel wieder zusammen ist zu einem vollständigen Mann? Und was ist mit dem dritten Geschlecht, dem Mann, weiblichen? Sehen die sich einfach nach ihrem gleichen Geschlecht? Das müssen wir hier nochmal genau nachlesen. Wie ist da das Begehren dann verteilt zwischen diesen jetzt in Hälften existierenden Menschen? Jeder von uns ist also ein Stück von einem Menschen, da wir ja zerschnitten wie die Schollen aus einem Zwei geworden sind. Also sucht nun immer jedes sein anderes Stück. Welche Männer nun von einem solchen gemeinschaftlichen ein Schnitt sind, was damals Mannweib hieß, die sind weiberliebend. Und die meisten Ehebrecher gehören zu diesem Geschlecht. Und so auch welche Weiber männerliebend sind und ehebrecherisch, die kommen aus diesem Geschlecht. Welche Weiber aber Abschnitte eines Weibes sind, die kümmern sich nicht viel um die Männer, sondern sind mehr den Weibern zugewendet. Und die Triebaden kommen aus diesem Geschlecht. Die aber Schnitte eines Mannes sind, suchen das Männliche auf, und solange sie noch Knaben sind, lieben sie als Schnittstücke des Mannes die Männer. Und bei Männern zu liegen und sich mit ihnen zu umschlingen, ergötzt sie. Und dies sind die trefflichsten unter den Knaben und heranwachsenden Jünglingen, weil sie die männlichsten sind von Natur. Ja gut, also ich finde das ein bisschen verwirrend, diesen Part hier, denn das sagt er ja ganz klar, ja, die, wo früher in der Kugel noch ein Mann waren, die sehen sich jetzt entzweigeschnitten halt auch wieder nach einem anderen Mann. Und das sind dann, kommt dann diese Knabenliebe hervor, bei Männern zu liegen, also das, was damals in Athen ganz verbreitet und gang und gäbe war, die Liebe zwischen Männern und Knaben und jungen Jugendlichen. Ja, aber das heißt also nur für dieses dritte Geschlecht, das Mannweib, nur wenn das in zwei geschnitten wird und da kommt ein Mann hervor, der begehrt dann wieder eine Frau. Das heißt, der würde eine Frau begehren. Aber was für eine Frau, eine solche, die auch aus diesem dritten Geschlecht hervorgegangen ist? Oder vielleicht auch eine, die aus dem rein weiblichen Geschlecht hervorgegangen ist? Das ist ein bisschen merkwürdig hier. Und er sagt, die aus dem Mannweib hervorgegangen sind, sind ehebrecherisch. Ja, und ja, die aus dem nur männlichen hervorgegangen sind, die sind eher homosexuell. Genauso bei den Frauen, die aus dem nur weiblichen hervorgegangen sind, die kümmern sich auch nicht viel um die Männer, sondern fühlen sich eher zu Frauen hingezogen. Die Tribaden kommen aus diesem Geschlecht. Das kann ich hier noch kurz nachschauen. Tribaden. Ah ja. Eine sexuelle Praktik, bei der eine Frau ihre äußeren Genitalien zum Zweck der klitoralen Stimulation an ihrem Partner reibt. Ah ja, also gleichgeschlechtliche Praktik unter Frauen. Unabhängig von der sexuellen Orientierung kann es sich auch auf das Reiben der Vulva und der Klitoris an einem Gegenstand beziehen. Nein, aber ich glaube, hier bezieht es sich tatsächlich nicht auf einen Gegenstand, sondern auf diesen Geschlechtsakt, diesen Sex zwischen zwei Frauen. Interessant. Die Tribaden kommen aus diesem Geschlecht, also diejenigen, die aus dem Geschlecht der nur weiblichen waren und dann entzwei geschnitten wurden. Die fühlen sich halt auch wieder dahin gezogen. Und ja, das macht schon Sinn, weil man fühlt sich vielleicht dazu hingezogen, was einem jetzt fehlt. Jetzt fehlt einem ja dieser andere Teil der Kugel, diese andere Halbkugel, und da fehlt der Frau halt hier ein Gegenstück der Frau. Und nur diesem dritten Geschlecht, dem Mann-Weib, der sehnt sich tatsächlich nach dem anderen, nach der Frau, wenn er selbst ein Mann ist. Oder nach dem Mann, wenn sie eine Frau ist. Ja, und er schreibt hier also weiter, diese Männer, die aus dem rein männlichen Kugelgeschlecht hervorgingen, die werden keine große Lust zur Ehe haben. Ehe und Kindererzeugung, dazu haben sie keine Lust, sondern nur durch das Gesetz werden sie dazu genötigt. Ihnen selbst wäre es genug, untereinander zu leben, unverehelicht. Ja, aber dann lese ich hier noch mal ein Stück weiter. Wenn aber einmal einer seine wahre eigene Hälfte antrifft, ein Knabenfreund oder jeder andere, dann werden sie wunderbar entzückt zu freundschaftlicher Einigung und Liebe und wollen sozusagen auch nicht die kleinste Zeit voneinander lassen. Und die ihr ganzes Leben lang miteinander verbunden bleiben, diese sind es, welche auch nicht einmal zu sagen wüssten, was sie voneinander wollen. Denn dies kann doch wohl nicht die Gemeinschaft des Liebesgenusses sein, dass um deswillen jeder mit so großem Eifer trachtete, mit dem anderen zusammen zu sein, sondern offenbar ist, dass die Seele beider etwas anderes wollend, was sie aber nicht aussprechen kann, es nur andeutet und zu raten gibt. Das ist etwas rätselhaft, aber interpretiere ich so mit Lacan, dass er hier sagt, es kann ja wohl nicht darum gehen, nur zusammen im Bett zu sein. Das ist nicht das, worum es in der Liebe geht, dass dieses Objekt wäre, dieses Objekt, warum es den beiden so sehr gefällt, miteinander zusammen zu sein und ihr Leben zu teilen, kann ja wohl nicht sein, nur Sex zu haben, sondern etwas anderes wollen die beiden Seelen, was sie aber nicht aussprechen können und worüber man nur raten kann. Ja, und dann kommt eine interessante Stelle, die dann Lacan später zitiert, nämlich Hephaistos. Ein Gott, vielleicht ein Hammer, ein Schmied vielleicht. Wenn der es vor diese beiden hintreten würde und sagen würde, was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr so viel wie möglich zusammen sein, dass ihr euch Tag und Nacht nicht verlassen dürftet? Wenn ihr das wollt, dann will ich euch zusammenschmelzen und in eins zusammenschweißen, sodass ihr statt zweier einer seid und solange ihr lebt, beide zusammen als einer lebt. Und wenn ihr gestorben seid, auch dort in der Unterwelt nicht zwei, sondern gemeinsam gestorben, ein Toter seid. Also seht zu, ob ihr dies liebt und zufrieden sein werdet, wenn ihr es erreicht. Ja, das ist interessant. Der Vorschlag wird hier mal so durchgespielt. Diese Überlegung, was würden diese Liebenden denn sagen auf den Vorschlag des Schmieds, sie wieder zusammen zu schmieden. Und ja, dann steht da, sagt Aristophanes, nicht einer würde dem widersprechen, sondern sie würden alle sagen, genau das wollen wir. Und ich denke, das ist genau diese moderne Sicht auf die Liebe, die hier so zum Ausdruck kommt. Für immer zusammenbleiben und selbst wenn man dann so sterben müsste und sagen könnte, ja, so kann man vielleicht nicht überleben, wenn man einfach so zusammengefügt ist, agglutiné, steht dann, glaube ich, im Text von Lacan, zusammengeklumpt ist, kann man nicht mehr überleben, aber egal, einfach so zusammenbleiben und dann auch in der Unterwelt nach dem Tod sollen die Seelen nicht getrennt sein, sondern eine Seele sein. Man kann das hier so interpretieren, wie Lacan, der sagt, Platon, meint er sie ironisch, macht sich hier einen Spaß, vielleicht ja, macht er sich lächerlich über diese Idee der Liebe und sagt uns, naja, das Leben im Hier und Heute ist doch so schön, warum richten wir unsere Aufmerksamkeit nicht darauf, an dem, was wir hier und heute haben, wie es in diesem Lied Rosse vorkam. Hoy te quiero en cualquier parte. Ich mag dich an jeder Stelle und ich denke heute nicht darüber nach, wann diese Liebe enden könnte und was dann sein könnte. Und wenn die Liebe endet, dann kann daraus aus dem Desamor, aus dem Unglück, ja nur eine neue Liebe wachsen. Vielleicht ist das auch schon die Botschaft Platons, dass er sagt, warum eigentlich nicht diese Gemeinschaft des Liebesgenusses, zusammen im Bett zu sein, warum das nicht so sehr würdigen und sagen, ja, das ist es, was wir heute wollen. Und das ist auch mit Gefühlen verbunden und mit Illusionen über die ewige Liebe. Diese Idee muss ja nicht schlecht sein, das ist eine sehr edle Idee, die ewige Liebe. Aber wie Robert Pfaller beschreibt in Zweite Welten, könnte man das auch als eine zivilisierte Fiktion behandeln und sagen, ja, es ist eine notwendige Fiktion, auf die wir uns einlassen, dass man da den einen Partner finden kann, mit dem man dann für immer glücklich ist und am besten auch nach dem Tod noch nicht getrennt ist, sondern wirklich diese Seelen da verschmelzen. Das ist eine wunderschöne Vorstellung und eine wichtige Fiktion, aber hat trotzdem vielleicht als eine zivilisierte Fiktion behandeln, die man aber halt nicht so ausspricht. Das ist das extrem Diffizile dann bei Pfaller. Denn hier spreche ich es jetzt ja auch aus im Podcast, aber er, so wie ich das verstehe, was er meint, ist eben, dass man das im Unausgesprochenen lässt und einfach schon so zivilisiert ist, dass man so tut, als ob diese Idee der ewigen Liebe standhaft wäre, als ob die das ganze Leben standhalten könnte und über alle Schwierigkeiten und Probleme da uns hinweg trotzdem noch begleiten könnte, diese Idee. Aber man muss trotzdem so tun, auch wenn man vielleicht mit der Logik, mit Hilfe des Verstandes eingesehen hat, dass diese Idee ihre Schwächen hat. Das ist extrem, extrem diffizil. Und ja, ich glaube, das reicht aber von diesem Text von Platon. Jetzt wollte ich eigentlich in Lacan einsteigen, aber die Zeit ist schon so weit fortgeschritten. Nun gut. Ah ja. Und Deutschland hat doch noch ausgeglichen, sehe ich hier 2-2 der Spielstand. Schade. Aber okay. Ich glaube, ich kann hier noch ein Stück weitermachen. Nämlich kommen wir jetzt im Text von Lacan wirklich mal zur Sache. Und man kann sich ja diese Frage stellen, was hatte das letztes Mal eigentlich damit zu tun, wo es darum ging, die Wahrheit im Diskurs zu sichern. Sokrates durch sein immer weiteres Nachfragen, durch das beständige Infragestellen der Sicherheiten seiner Gesprächspartner, hat er diese Dimension der Wissenschaft erschaffen. Hat er diese Idee erschaffen, dass man durch den Diskurs, durch das Reden, das Wissen sichern muss. Was hat das mit der Liebe zu tun? Und naja, to pragma, das Ding, zu dem man da vordringen will, worum es damals also ging, festzustellen, was ist diese Natur der Seele, was ist dieses Ding, Oder was ist das Ding hinter den Erscheinungen, die wir hier sehen? Was sind diese ewigen Dinge? Das führt uns doch hier genau zu diesem Gedanken mit der Liebe als dieser ewigen Verschmelzung, die aber vielleicht gar nicht so gesund ist, weil Hephaistos, der Schmied, macht da diesen Vorschlag. Aber ja, das kann ich hier gleich mal lesen bei Lacan jetzt. Nun, da situiert Lacan jetzt also nochmal die Person des Aristophanes in diesem Werk. Was hat das zu bedeuten? Aristophanes, der auch an der Tötung dann des Sokrates beteiligt war. Das heißt, der da eine Rolle gespielt hat in diesem Komplott gegen Sokrates, der dann angeklagt wurde in Athen und zum Tode verurteilt. Da war Aristophanes einer der Intriganten, der das vorangetrieben hat, dass Sokrates da sterben sollte. Und wie kann es also sein, dass Platon hier Aristophanes sprechen lässt und in diesem fiktiven Werk am gleichen Tisch sitzen lässt mit Sokrates? Also, wieso? Wieso hier Aristophanes? Lese ich hier mal rein. Die Wörter sind besser, aber distinguierter sind sie deshalb noch lange nicht. Der Ausdruck offener Hintern wird 10-mal hintereinander wiederholt, um diejenigen zu bezeichnen, unter denen es auszuwählen gilt, was die geeignetsten Kandidaten für die fortschrittlichen Rollen, was wir die geeignetsten Kandidaten für die fortschrittlichen Rollen nennen würden. Denn gerade mit diesen da hat Aristophanes ganz besonders ein Hühnchen zu rupfen. Kurz, dass Platon gerade eine Figur dieser Art und deren Rolle in der Verleumdung des Sokrates, sie zu dem kennen, auswählt, um sie die besten Dinge über die Liebe sagen zu lassen, dies soll ihnen nicht ein wenig den Gehirnkasten aufwecken? Ich werde Ihnen gleich illustrieren, was ich damit meine, wenn ich herausstreiche, dass Platon gerade ihm die besten Dinge über die Liebe sagen lässt. Selbst ein so steifer, in seinen Urteilen maßvoller, vorsichtiger Gelehrter, wie das nur der universitäre Gelehrte sein kann, der die Ausgabe erstellt hat, die ich vor Augen habe, Monsieur Léon Robin, musste einfach darüber überrascht sein, dass so sehr, und das so sehr, dass es ihm die Tränen hervortreibt. Aristophanes ist der Erste, der über die Liebe spricht, mein Gott, wie wir darüber sprechen, und Dinge sagt, dass ihm die Luft wegbleibt. Aristophanes macht die folgende recht feinsinnige Bemerkung, und die nicht das ist, was man von einem Clown erwartet, doch genau aus diesem Grund ist sie ihm in den Mund gelegt worden. Niemand kann glauben, dass es, man übersetzt mit die Gemeinschaft des Liebesgenusses, eine Übersetzung, die mir abscheulich erscheint, die man auch mit Teilung des sexuellen Genießens übersetzen könnte. Also niemand kann glauben, dass die Lust, zusammen im Bett zu sein, letztlich das Objekt ist, im Hinblick, worauf es jedem von ihnen gefällt, gemeinsam mit dem anderen zu leben und in einem dermaßen an Eifer überquellenden Denken. Es ist dieses selbe, das sie letztes Jahr in der aristotelischen Definition der Tragödie fanden, dass Fürsorge, Sorge, Eifer, aber auch Ernst heißt. Alles in allem machen diese Leute, die sich lieben, einen merkwürdig ernsten Eindruck. Gehen wir über diesen psychologischen Ton hinweg, um zu bezeichnen, worin das Mysterium besteht. Aristophanes sagt uns, dass ihre Seele offenkundig alles andere wünscht, eine Sache, die sie unfähig ist auszudrücken, aber die sie dennoch errät und die sie unter dem Titel des Rätsels vorlegt. Und dann kommt jetzt diese, wird hier von Lacan dieser Part zitiert mit Hephaistos, den lese ich ja mal vor. Und wenn, sagt Aristophanes, indem sie zusammenliegen, Hephaistos, das heißt Vulcanus, die Gestalt mit dem Amboss und dem Hammer, vor sie hinträte, seine Werkzeuge in der Hand und sie fragte, was ist es denn eigentlich, was ihr wollt, ihr Leute voneinander? Und wenn sie dann nicht zu antworten wüssten, sie weiter fragte, Begehrt ihr etwa dieses, so viel wie möglich zusammen zu sein, dass ihr euch Tag und Nacht nicht verlassen dürftet? Denn wenn das euer Begehren ist, so will ich euch zusammenschmelzen und in eins zusammenspeisen, so dass ihr statt zweier einer seid und solange ihr lebt, beide zusammen als einer lebt und wenn ihr gestorben seid, auch dort in der Unterwelt nicht zwei, sondern gemeinsam gestorben ein Toter seid. Also seht zu, ob ihr dies liebt und zufrieden sein werdet, wenn ihr es erreicht. Dies hörend, das wissen wir gewiss, würde auch nicht einer sich weigern oder zu erkennen geben, dass er etwas anderes wolle, sondern jeder würde eben das gehört zu haben glauben, wonach er immer schon strebte, durch Nahesein und Verschmelzung mit dem Geliebten aus Zweien einer zu werden. Ja. Und dann sagt Aristophanes noch am Ende seiner Rede dann: Deshalb müssen wir uns bemühen, die Götter wohlgesinnt zu halten und uns sittlich zu verhalten. Denn, ja, wenn wir den Göttern Ehrfurcht beweisen, dann werden sie uns nicht nochmal zerspalten und dann, dass man also schon geviertelt wäre insgesamt, sondern dann können wir, ja, aber ich lese hier vielleicht noch ein Stück weiter. Aus Zweien einer zu werden. Hiervon ist nun dies die Ursache, dass unsere ursprüngliche Beschaffenheit diese war, die Kugelgestalt, und wir ganz waren, und dies Verlangen eben und Trachten nach dem Ganzen heißt Liebe. Und vor diesem, wie gesagt, waren wir eins, jetzt aber sind wir der Ungerechtigkeit wegen von dem Gott auseinandergelegt und verteilt worden, wie die Arkadier von den Lakedaimoniern. Es steht also zu besorgen, wenn wir uns nicht sittsam betragen gegen die Götter, dass wir noch einmal zerspalten werden und so herumgehen müssen wie die auf den Grabsteinen ausgeschnittenen, die mitten durch die Nase gespalten sind, und dass wir dann werden wie die geteilten Würfel, von denen die andere Hälfte der andere hat. Ja. Also am Schluss nochmal diese Warnung von Aristophanes, dass man sich jetzt aber wirklich sittlich und gut betragen müsse, um nicht nochmal gespalten zu werden. Aber ich verstehe nicht ganz, wie ist das dann zu bewerten, diese Sehnsucht, sich zu umschlingen und wieder zusammengeschweißt zu werden von diesem Schmied, der Gestalt mit Amboss und Hammer. Sagt uns Aristophanes hier, dass es aber schlecht so dieses Begehren zu haben, denn diese ganze Gestalt war ja das, was die Götter dann so in den Zorn versetzt hat. Aber ich glaube nicht, dass er das sagt, sondern er sagt einfach, ja, es ist natürlich, dass man sich nach der ganzen Gestalt sehnt, weil das halt unsere ursprüngliche Gestalt war. Und dieses Verlangen nach der ganzen Gestalt heißt eben Liebe. Und das erinnert doch an diesen Ausdruck, das Tier mit zwei Rücken, sagt man, ist der Mensch beim Liebesakt. Wenn man da so ineinander verknollt ist, verschlungen ist und Georges Bataille beschreibt, zwei Wesen sich so aufs Spiel setzen, sich auseinander herauslehnen, sich ineinander verspielen, dass dieser Liebesakt und das Tier mit zwei Rücken entsteht, dann ist wieder diese Einheit da, diese Kugel ist dann wie für einen Moment wieder gegeben, aber eben nur für einen Moment. Und ja, es bleibt ja ein bisschen im Dunkeln, was ist dieses Begehren, zusammengeschweißt zu werden, ist das wirklich so wünschenswert? Oder reicht es nicht auch so, seinen Liebling zu finden, wie Aristophanes sagt, und dann dem Eros so Genüge zu tun? Dieser Lust, die uns der Eros bereitstellt, die so auszuleben und nicht noch nach was anderem zu streben. Hier ist auch wichtig, der Bezug auf den Eros, auf diesen Gott. Das ist ein Gott, aber eben nicht in dem Sinne, wie wir uns heute einen Gott vorstellen, sondern vielleicht in diesem Sinne der symbolischen Ordnung, wie Robert Pfaller sagt, streben wir Menschen nicht von Natur aus nach der Lust, sondern wir brauchen dazu erstmal diese Ordnung, diese symbolische Ordnung, die uns das an die Hand gibt, wie wir zu begehren haben. Und das war damals vielleicht dieser Eros, dass man sagt, ja, der Eros ist es doch, der uns hier diese Lust macht, der uns hier zeigt, wie man lieben kann. Wir müssen uns da ja einfach nur bedienen, dem, was uns da gegeben ist von diesem wunderbaren Gott. Und erst dann kann man halt lieben. Und heute ist es ein bisschen schwierig geworden. Viele Menschen wollen dann gar nicht mehr lieben, weil sie halt nicht mehr dieses Vorbild haben aus der symbolischen Ordnung, aus der Kultur, dass es so allgemein akzeptiert ist. Das ist unser Bezugspunkt, auch wenn es fiktiv ist mit den Göttern, auch wenn man nicht dran glauben muss, aber halt schon in diesem Sinne dran glauben muss, dass das ist, woran die Gesellschaft glaubt. Und der Zweck dieser äußeren symbolischen Ordnung ist einfach, den Zugang zur Lust des Individuums freizulegen, weil das Individuum von sich selbst aus nicht diese Kraft hat, sich da überhaupt den Weg zu bahnen zur Lust, sondern weil es da eher vielleicht zurückschreckt und sich schämen würde. Und genau in dieser Situation leben wir heute, dass wir so vereinzelt sind, so individualisiert und gar keinen Zugang mehr haben zu unserer Lust und uns dafür nur noch schämen und sagen, naja, vielleicht ist es besser, wenn wir das dann nur noch im Porno sehen müssen, nur noch im Fernsehen, diese Sexszenen, aber im privaten Leben ist es besser, dieses Ungute dann ganz rauszuhalten. Und damals eben nicht. Damals hatten die Leute vielleicht auch schon dieses zwiespältige Gefühl, dass mit dem Sex irgendwie was Schmutziges war, was man nicht so komplett an sich ranlassen wollte. Aber gerade weil es Eros gab und diese Mythen und Legenden, wie die Götter auch immer wieder Gelage und Orgien veranstaltet haben und wie also die Götter schon vorgelebt haben, dass man auch mal so lustvoll agieren kann und auch mal unvernünftig sein kann, ehebrecherisch oder ja einfach seiner Lust folgen. Gerade dadurch wurde dieses Bejahen der eigenen sexuellen Lust dann ermöglicht, was uns heute halt nicht mehr so möglich ist. Aber ja, ich fand das sehr berührend hier von Aristophanes, auch wenn es nicht ganz alles aufklärt, hier seine Rede, aber sehr berührend hier dieses Zusammenschweißen, dass sich das eigentlich alle Menschen wünschen, die so mit ihrem Liebling zusammenliegen und einfach nur sagen würden, ja, bitte schweiß uns zusammen, damit wir wirklich nie mehr getrennt sein müssen und wirklich auch in der Unterwelt noch so zusammenklumpen, zusammenkleben. Das klingt vielleicht lächerlich, aber für mich fühlt es sich nicht so lächerlich an, sondern es ist wirklich auch für mich meine heutige moderne Sicht auf die Liebe, finde ich darin sehr schön ausgedrückt, ja. Es ist tatsächlich dieses Verlangen, so zusammenzuklumpen, ja. Dann lese ich hier vielleicht mal bei Lacan weiter. Also nachdem er diesen Ausdruck zitiert hat von Hephaistos, dem Vulkanus mit Amboss und Tam. Das ist es, was Platon durch Aristophanes sagen lässt. Doch nicht nur dieses. Sie wissen, dass Aristophanes Dinge berichtet, die grob sind und dass er selbst angezeigt hat, gleichsam zwischen dem Lachhaften und dem Lächerlichen spielen zu müssen, je nachdem, ob das Lachen entweder auf das zurückfällt, was der Komiker meint, oder auf den Komödianten selbst. Es ist klar, dass Aristophanes Lachen macht und dass er die Schranke des Lächerlichen überschreitet. Tut Platon dies, um uns über die Liebe lachen zu machen? Dies hier zeugt ihn bereits vom Gegenteil. Nirgendwo, zu keinem Zeitpunkt der Reden des Gastmahls, nimmt man die Liebe so ernst und auch so tragisch. Wir sind da exakt auf der Stufe, die wir Modernen, der Liebe zusprechen. Nach der höfischen Sublimierung, worüber ich zu Ihnen das letzte Jahr gesprochen habe, und nach dem, was ich den romantischen Widersinn über diese Sublimierung nennen könnte, nämlich die narzisstische Überschätzung des Subjekts, das dem geliebten Objekt unterstellt wird. Ja, das finde ich einen wichtigen Ausschnitt hier. Wir überschätzen heute also das Subjekt, das da unterstellt wird. Und eigentlich ist dieser andere doch nur ein Objekt unseres Begehrens. Das ist ja keine Geringschätzung des anderen, sondern diese Subjektivierung ist Folge der Romantik, dass die Romantik da dieses Liebesideal erfunden hat und die höfische Sublimierung, also dass sie auf die höfische Liebe im Mittelalter zurückgeblickt hat, aber ihre Wurzeln und Ausprägungen ganz verkannt hat. Und Das kann ich jetzt nicht so genau beschreiben, aber diese Troubadoure im Mittelalter, die ihre Geliebte besingen, ihre Angebetete, dass da die Geliebte so ein fernes, unerreichbares Objekt war, dass man irgendwie die einem höchstens mal ein ganz kleines Zeichen der Anerkennung geben konnte und dem man sich nur so unterwürfig nähern konnte und sie mit schönen Liedern besingen sollte. Und ja, irgendwie so stelle ich mir das vor mit der höfischen Liebe, die dann aber rezipiert wurde durch die Romantik auf eine falsche Weise, wie Lacan sagt. Und es führt dann zu dieser Überschätzung des Subjekts, dass wir da ein geliebtes Objekt wahrnehmen und unterstellen, da steckt ja dieses einzigartige Subjekt drin und das ist so dieses Zentrum, auf das sich unsere Liebe richtet, diese einzigartige Person. Oh ja, und ihr hört ja das Hupen, ich glaube, ja, Deutschland hat es doch nochmal gepackt, okay, immerhin, ja. Vielleicht ist dann ja im Achtelfinale Schluss. Bleiben wir hier bei den Griechen. Überschätzung des Subjekts also. Das geht Lacan gegen den Strich, dass man das Objekt hier so gering schätzt. Und er sagt hier also weiter: Gott sei Dank sind wir zur Zeit von Platon da noch nicht, bis auf diesen seltsamen Aristophanes. Aber das ist ein Clown. Also nur Aristophanes schätzt das Subjekt auch so hoch. Ein interessant, dass mit der ewigen Liebe, dem Zusammenklumpen, dass man da sagt, ja, es muss dieser eine Partner sein. Und das ist auch ein Punkt, den ich nicht genau rausgelesen habe, was Aristophanes da gesagt hatte. Diese beiden, die da zusammenklumpen wollen, die da zusammenliegen und dann von Hephaistos befragt werden, das sind zwei, die wirklich ursprünglich mal in einer Kugel zusammen waren. So habe ich das hier rausgelesen, bin ich mir nicht ganz sicher, aber dass diese halben Menschen, die können ja jetzt verschiedene andere Hälften lieben, aber wenn sie zufällig mal auf die Hälfte treffen, von der sie tatsächlich früher abstammten, mit der sie früher tatsächlich eine Kugel zusammen waren, dann kann diese unendliche Liebe entstehen, diese Liebe, die dann so ewig sein soll. Das will ich hier noch mal kurz nachlesen. Genau, wenn aber einmal einer seine wahre eigene Hälfte antrifft, ein Knabenfreund oder jeder andere, also egal welches jetzt der drei Geschlechter, aber wenn man irgendwie seine wahre eigene Hälfte antrifft, dann werden sie wunderbar entzückt zu freundschaftlicher Einigung und Liebe und wollen nicht die kleinste Zeit voneinander lassen. Und man kann dann gar nicht sagen, was will man voneinander, aber irgendwie gar nicht mehr voneinander lassen und das ganze Leben verbunden haben. Ja? Und ich verstehe das tatsächlich so, diese Hälften, die aus dem Mann hervorgekommen sind, können immer weiter andere Männer lieben. Aber wenn er dann mal den einen Mann findet, mit dem er früher zusammen diese Kugel war, dann ist wirklich diese lebenslange Liebe, die da entstehen kann und man sieht sich einfach danach wieder so zusammengeschweißt zu sein wie früher. Ja, lese ich hier nochmal weiter bei Lacan. Gott sei Dank sind wir zur Zeit von Platon da noch nicht, bis auf diesen seltsamen Aristophanes, aber das ist ein Clown. Wir sind vielmehr bei einer gewissermaßen zoologischen Beobachtung imaginärer Wesen angelangt, die ihren Wert aus dem hernimmt, was sie bei den wirklichen Wesen anspricht und aus dem, was gesichert für lächerlich gehalten werden kann. Es geht um diese wie ein rohes Ei entzwei geschnittenen Wesen, um diese absonderlichen Wesen, wie wir derlei tief im Sand finden, eine Scholle, eine Seezunge, ein Goldbund, die den Anschein erwecken, alles zu haben, was notwendig ist, zwei Augen, sämtliche paarigen Organe, die aber auf eine solche Weise abgeplattet sind, dass sie die Hälfte eines kompletten Wesens zu sein scheinen. Das erste Verhalten, das aus der Entstehung der aus einer solchen Teilung hervorgegangenen Wesen folgt, ist der Sockel für das, was da plötzlich für uns in einem so romantischen Licht daherkommt, ist eine panische Schicksalhaftigkeit, die jedes dieser Wesen zunächst und vor allem seine fehlende Hälfte suchen und sich dann, wenn man das sagen kann, in auswegloser Hartnäckigkeit an sie klammern und neben ihr unfähig, sich zu verbinden, dahin siechen lässt. Genau, das, also dieses Dahinsiechen, noch bevor dann Zeus die Geschlechtsteile von außen nach innen gedreht hat, damit dann wieder der Geschlechtsakt möglich war. Sondern das war noch davor, dieses Dahinsiechen, dass man sich so nach dem anderen gesehnt hat und dann aber in der Umklammerung gestorben ist. Das schildert uns Aristophanes in seinen ausführlichen Entwicklungen mit all den Einzelheiten und in einer äußerst bildreichen Weise, indem er es auf die Ebene des Mythos projiziert. So ist das Bild der Liebesbeziehung, das der Bildhauer, der hier der Dichter ist, in den Stein meißelt. Ich bin nicht der Einzige, der einen Text zu lesen weiß, denn Monsieur Léo Robin, also der Übersetzer ins Französische ist das, ist darüber ebenfalls so überrascht, dass er, was außergewöhnlich ist, auf den kugelförmigen Charakter der durch Aristophanes erfundenen Gestalt hinweist. Es fällt schwer, das nicht zu sehen, weil dieses kugelförmige, dieses kreisförmige, diese Sphaira mit einer solchen Inständigkeit wiederholt wird. Man sagt uns, dass der Rücken, die Flanken, all das sich auf eine ziemlich runde Weise fortsetzt. Wir sollten dies, wie ich es Ihnen gerade gesagt habe, als die beiden miteinander verbundenen und dennoch flachen Räder sehen, während es hier rund ist. Und nun geht Lacan noch darauf ein, dass der Übersetzer, also Monsieur Léo Robin, streicht hier ein Komma, das noch niemand gestrichen hat in dieser Übersetzung, weil er sagt, mir wird das hier zu viel betont mit der Kugel. Der Schnitt ist wichtiger als die Kugel, sagt also dieser Übersetzer, der das Ganze dann, ich weiß nicht wann, vielleicht auch im 18., 19. Jahrhundert übersetzte. Also in der Moderne angekommen, sagen wir, der Schnitt, diese Teilung, diese Trennung ist wichtiger als diese Kugel. Warum ruft diese Kugel Unbehagen hervor? Lacan zufolge ist es die Lächerlichkeit der Kugelgestalt, die Lächerlichkeit. Denn damals wurde also vorausgesetzt, die Kugel ist das Ewige, ist die perfekte Form. Lacan sagt, im Großen und Ganzen ist die Kugel das, was dem Sehnerv die größte Lust verschafft. Natürlich, wenn wir einen Kreis sehen, so eine einfache Form sind, dann ist es die größte Lust für das Auge. Aber ist es deshalb allein schon die Wahrheit oder wollen wir uns die Welt nur so zurechtdichten, dass wir sagen, wir nehmen da überall Kugeln wahr? Und dann beginnt hier ein Abschnitt von Lacan, wo er darauf eingeht, über das heliozentrische Weltbild und geozentrisches Weltbild. Die Frage also, ob die Erde in der Mitte steht oder die Sonne in der Mitte unseres Planetensystems. Das ist etwas kompliziert, werden wir dann auch behandeln. Aber wichtig ist da nur diese Einschätzung der Kugel als höchstes Gut, höchste Gestalt, die schönste Form. Und genau aus diesem Grund, sagt Lacan, musste man jahrhundertelang an diesem Irrtum festhalten, dass alles auf einer Kreisbahn um die Sonne herum geht und konnte eben nicht davon ablassen, dass immer irgendwie mit Kreisen zu tun haben sollte. Man hat sich das so zurechtgepastelt, damals im ptolemäischen Weltbild. Ptolemäus, also war dieser Astronom damals bei den alten Griechen schon, der das Weltbild da aufgestellt hat. Ich denke damals noch mit der Erde im Mittelpunkt, aber das spielt keine so große Rolle, wo die Erde oder die Sonne steht. Das ist nicht so die Frage, sondern die Frage ist wirklich mit der Kugel, welche oder die Kreisform, welche Rolle spielt diese Kreisform? Man konnte da nicht davon lassen und hat deshalb diese Epizyklen eingeführt, also die Vorstellung, dass die Planeten schon so auf Kreisen um die Sonne kreisen, aber man hat halt gesehen, es passt nicht ganz zu den Beobachtungen, die man da mit dem Fernrohr machen konnte. Die Beobachtung der Astronomie passt nicht zu dieser Theorie der Kreise, also Epizyklen waren dann Umlaufbahnen, die auf einem Kreis basieren, aber auf dieser Umlaufbahn hat sich der planetare Körper dann immer nochmal auf einem Kreis um diese Umlaufbahn bewegt. Also es klingt kompliziert, aber ist es ja auch und ist vor allem falsch physikalisch. Aber man hat das ja hunderte, Jahrtausende lang so aufrechterhalten, weil man da gar nicht dran rütteln wollte, dass irgendwie der Kreis das Vollkommene sein muss. Sagt man also lieber noch so komplizierte Modelle erfinden, dass irgendwie eine verschiedene Ebenen von Kreisen sind. Einmal die Kreisbahn und dann auf dieser Kreisbahn läuft der Planet aber nicht direkt, sondern immer wieder geht er darüber hinaus. Aber das ist auch wieder noch in einer Kreisbewegung geschieht das. Und erst Kepler ist dann ja diesen Schritt gegangen, zu sagen, nein, es sind die Ellipsen. Kepler hat es also mathematisch zu entschlüsseln versucht, wie ist da die Beziehung zwischen den Umlaufbahnen und den Flächeninhalten der abgedeckten Fläche. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber ist egal. Wichtig ist ja nur, dass Kepler also diesen intellektuellen Schritt gemacht hat, wegzugehen von dem Postulat, dass auf jeden Fall der Kreis sein muss, der das Universum regiert, sondern Kepler, also etwa im 16. Jahrhundert, glaube ich, der hat es dann eingeführt mit den Ellipsen, dass die Planeten sich auf Ellipsen bewegen um die Sonne. Und ja, hier beiläufig sagt Lacan auch, dass die kopernikanische Revolution völlig zu Unrecht so genannt wird. Auch in der Antike gab es schon Modelle, wo den Leuten völlig klar war, die Sonne steht natürlich im Mittelpunkt, nicht die Erde. Also es ist reine, ja, wieder so eine retrospektive Verzerrung, eine Projektion, dass wir heute meinen, die Menschen hätten das die ganze Zeit geglaubt, die Erde würde im Mittelpunkt stehen. Aber darin basierte nicht ihr Glaube, sondern es war schon längere Zeit klar, dass die Sonne den Mittelpunkt bildet. Aber der Irrglaube beruhte halt auf der Vollkommenheit der Kreisbahn, dass es nur mit dem Kreis gehen kann. Und darum geht es jetzt hier in der Folge, aber ich weiß nicht, ob ich das alles wirklich noch... Nein, ich glaube nicht, dass ich es heute noch packen kann, aber das war schon eine gute Einleitung, damit wir hier einen guten Einstieg haben zum nächsten Mal und dann dieses Thema vielleicht abhaken zu können. Also noch nicht die Liebe, aber zumindest Lacans Blick, Aristophanes Blick hier drauf. Ja, denn was Aristophanes für uns leistet, ist ja, dass er diese Vollkommenheit der Kugel lächerlich macht und mal aufzeigt, nein, vielleicht ist das nicht ganz mit der Realität in Übereinklang zu bringen, so wie die Physik dann auch irgendwann gemerkt hat. Nein, es sind aber nicht diese Kreisbahnen, auf denen sich die Planeten bewegen, sondern das war wirklich das Wunschdenken, weil es dem Sehnerv halt die größte Lust verschafft, daran zu denken, ja, der Kreis, der ist das Vollkommene. Der Sphairos auf Griechisch. Das kann ich hier vielleicht noch kurz lesen. Da wird nämlich zitiert bei Platon oder schon vor Platon bei den Vorsokratikern. Empedokles hatte ich ja zitiert als einen sehr einflussreichen vorsokratischen Philosoph. Der sagt hier zum Beispiel, der Kreis, das Phairos ist das, von allen Seiten sich selbst ähnlich, ohne Grenze, das die Gestalt einer Kugel hat, Herrschaft in seiner königlichen Einsamkeit, erfüllt von seiner eigenen Zufriedenheit, von seinem eigenen Genügen. Ja, das ist diese Vollkommenheit. Dann Lacan hier weiter. Dieser Sphairos, der das antike Denken heimsucht, ist die Gestalt, die im Zentrum der Welt des Empedokles die Sammlungsphase dessen annimmt, was er in seiner Metaphysik Philistis die Liebe nennt, die er an anderer Stelle das kann ich jetzt nicht lesen, griechische Wörter. Die Liebe, die versammelt, die zusammenballt, die angleicht, die verklumpt. Verklumpen, agglutiner auf Französisch. Das ist, ja, das ist wieder ein griechisches Wort, das ich nicht kann. Ich glaube, dabei kann ich es für heute belassen. Es werden jetzt vielleicht auch schon wieder anderthalb Stunden rum sein nach dieser Folge. Und jetzt sind wir hier am Schlussteil dieses Vortrags von Lacan angelangt. Um das Ganze wirklich nochmal zusammenzufügen, müssen wir hier sagen, es ist natürlich eine entscheidende Frage, wie das Universum aufgebaut ist. Heute wiegen wir uns da so in Sicherheit mit der Wissenschaft, mit der Physik und sagen, es ist ja geklärt, dieses planetare Modell. Ja, das ist schon richtig, dass wir da in der Physik deutlich weiter sind und sagen können, die Physik früher war halt eine falsche Physik. Das ist jetzt wirklich besser bewiesen, besser theoretisch und experimentell überprüft und bestätigt. Auch wenn es noch kein vollkommenes Weltbild ist, zumindest wie diese Planeten, wie unser Platz da im Universum ist auf der Erde, das ist irgendwie recht gut bestimmt. Und genau das ist es ja, worum es am Anfang ging in der letzten Folge, wo Lacan meinte, es wird nie ein anderes Universum als das Diskursuniversum gegeben haben. Es geht beim Anfang der Philosophie erstmal darum, die Grundlagen zu sichern, die Sicherheit der Sprache. Wie können wir da überhaupt zu einem sinnvollen, aussagekräftigen Diskurs über die Welt, über das Universum kommen? Das ist dieser Versuch, der gemacht wird von Sokrates und von den anderen Philosophen. Und ja, können wir da zu diesen ewigen Ideen, die hinter den Dingen liegen sollen, vordringen? Können wir irgendwie unsere schlechte Wahrnehmung, die uns da immer einen Streich spielt, können wir die irgendwie ausschalten oder irgendwie verbessern? Auf wie können wir das anstellen? Und im Grunde ja, sind wir heute ja schon ein Stück vorangekommen auf diesem Weg, aber noch nicht am Ende mit der Physik. Die kann uns immer noch nicht sagen, woher kommt diese Welt? Was soll das sein mit dem Urknall? Das ist ja nichts anderes als ein Mythos zu sagen, es gab irgendwann einen Urknall. Ja, und davor gab es halt keine Zeit. Dann ist halt die Zeit entstanden irgendwie. Und der ganze Raum in einer Inflation, in einer so kurzen Zeit soll sich der Raum dann so ausgebreitet haben, die Inflationstheorie, dass der Raum da so gewachsen ist in einem Sekundenbruchteil, wie es eigentlich sonst nach normalen Gesetzen der Physik gar nicht möglich wäre. So eine Ausdehnung mit größer als Lichtgeschwindigkeit. Also ja, das ist auch eine Art Mythos, sag ich mal. Da kann ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich bin ja kein Physiker, aber es ist halt auch noch nicht gesichert, auf welchem Boden steht das. Was soll das sein? Woher kommt diese Welt? Ja. Und warum ist es nicht gesichert? Vielleicht hat es ja doch mit der Liebe zu tun. Weil diese Liebe, wie ich schon öfters meinte, unser Denken so verzerrt und uns überhaupt erst antreibt, dazu zu denken, weil wir da etwas begreifen wollen, etwas schaffen wollen, weil wir eben gerade von diesem Blick, dieses angeschmachteten anderen, so in Aufregung und Ekstase versetzt werden, dass man sich irgendwie an was festklammern muss, irgendwie Gewissheit schaffen will. Platon sagte, dass er seine Philosophie nur deshalb so gestalten konnte, nur deshalb so schön philosophieren konnte, weil es so schöne Jünglinge gab in Athen und seine Seele da in einen Taumel versetzt wurde, als er die auf dem Markt gesehen hat. Ich glaube, das hatte ich schon mal zitiert, das war es, was Nietzsche geschrieben hat, dass damals halt viel öffentlicher philosophiert wurde. Und vielleicht, ja, man näher an den physiologischen Trieben des Menschen dran blieb, die Sinnenwelt nicht so verachtete wie dann durch die christlichen Metaphysiker, wie heute vielleicht durch den Puritanismus, der sich ausbreitet, sondern die Sinnenwelt geschätzt wurde und von Platon ganz klar gesagt wurde, ja, ich habe eine schöne Philosophie vorgelegt, aber mein Gott, was kann ich sagen? Ich war halt auch nur so rastlos dann, also so in Wahnsinn versetzt, nachdem ich da diese Jünglinge gesehen habe. Und das ist so wunderschön, wo ich mich auch drin wiedererkennen kann und sagen kann, ja, das ist ja eigentlich die Liebe. Das zur Realität kommt des Begehrens, wie ich dann Folge 28 vorgelesen habe von Lacan aus dem gleichen Buch. Dass das ja auch schon die Liebe ist, wenn man so verliebt ist und dann traut man sich vielleicht nicht, die Geliebte anzusprechen, aber immerhin kann man ein philosophisches Werk erschaffen, wie hier mit dem Podcast. Ja, das ist halt eine Liebe, die dann sich auf andere Weise erhält und fortpflanzt, nicht in einem Kind, sondern durch dieses Werk von Platon, das jetzt immer noch nach 25 Jahrhunderten so rezipiert wird und so viel gelesen wird und ja, die Menschen einfach zum Nachdenken anregt. Das ist dann ja auch eine Liebe, eine Ausdrucksform der Liebe und der Ewigkeit, der ja, Fortpflanzung dieser Gedanken. Fortpflanzung dieses Gefühls, dieser affektiven Aufwallung, dieser emotionalen Aufwallung, die Platon da gespürt hat, deren Nachwirkung können wir hier also immer noch spüren im Text. Dass er damit auch nicht klarkam, mit dieser Idee der Liebe, und ich heute auch noch nicht. Und deshalb muss ich hier auch noch weitermachen. Muss ich hier dieses Kapitel noch zu Ende behandeln. Aber jetzt sind wir hier über anderthalb Stunden und ich kann sagen, das wird dann in Folge 37 zu Ende geführt. Ich glaube, es war wirklich eine gute Idee, sich hier darauf einzustimmen, die Liebe für 10 bis 15 Folgen in den Mittelpunkt zu stellen. Das heißt, da haben wir noch einige Folgen vor uns, um hier wirklich ausführlich und erschöpfend über das Thema zu sprechen, das kein leichtes ist, aber das halt vielleicht das ist, wovon das Denken selbst abhängt, ja? Wie Lacan das schrieb oder sagte, To Pragma, was soll das sein, das Ding, zu dem wir da vordringen wollen, von dem die Sicherheit des Diskurses abhängt. Für mich auf jeden Fall absolut einleuchtend zu sagen, wozu nachdenken, wozu leben, wenn nicht um zu lieben. Wozu denn? Wozu denn sich Gedanken machen über das Universum und wie da die Planeten rumlaufen? Das ist alles so schön, ja. Ist auch diese intellektuellen Anstrengungen, aber eigentlich ist es auch nur ein Liebesspiel. Eigentlich ist es auch nur so, dass man nicht mehr kann, außer zu denken, ich will etwas Besonderes schaffen, weil ich einfach diese Sehnsucht habe, so zusammenzuliegen, wie diese geteilten Wesen da bei Aristophanes, sich so wieder ineinander zu verschlingen. Oder wie in Folge 15 gesagt und bei Frédéric Bigbert der vorgelesen, dass er schrieb, man wolle so zusammenliegen, Seite an Seite und höchstens ab und zu der Geliebten eine Strähne aus dem Gesicht streichen, wenn die Strähne da ihr vielleicht über die Augen fällt. Ja, ab und zu so behilflich sein und ansonsten nur nebeneinander liegen und Cashewnüsse knabbern und über die Kindheitserinnerungen sprechen. Das ist so eine Definition der Liebe, die mich damals schon enorm berührt hat. Das ist jetzt schon ein halbes Jahr her. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Ja, Folge 15, das war an Silvester, am 31. Dezember. Das ist fast ein halbes Jahr her. Aber für mich hat diese Definition der Liebe nichts an Wirkkraft verloren. Dieses Nebeneinanderliegen und dieses Umschlungensein, wie hier beschrieben. Und ja, damit glaube ich, kann ich hier aber wirklich zum Schluss kommen und einfach sagen, okay, vielleicht kann ich ja noch ein schönes Lied spielen. Vielleicht finde ich hier noch was. Es gibt von Anne Maikanderei auch das Lied Hinter klugen Sätzen, was ganz gut passen würde zu so einem philosophischen Podcast. Vor allem so kluge Sätze wie bei Lacan, dass ich selber manchmal gar nicht verstehe. Und mich dahinter verstecke. Ich verstecke mich hinter klugen Sätzen. Das passt vielleicht ganz gut. Ja, warum nicht? Ich meine, das könnte heute passen. Ich verstecke mich hinter klugen Sätzen, Konsequenzen. Das andere, was passen könnte, wäre Calle 13, Muerte en Hawaii. Todo lo que hago, lo hago por ti. Alles, was ich mache, mache ich für dich. Ich weiß nicht. Ich glaube, hinter klugen Sätzen passt ganz gut. Jetzt bleiben wir bei Anne Maikanderei. Weil, ja, ist alles ein bisschen negativ beim ersten Mal anhören. Aber es sind wunderschöne Verse dabei, die einem immer wieder ins Gedächtnis kommen. Zumindest mir ging es dann so. Wunderschön auch dieses Lied hier, hinter klugen Sätzen. Mal schauen, was sich da versteckt hinter diesen Sätzen und hinter dieser Episode versteckt sich nichts mehr, sondern erst dann wieder in Folge 37. Deshalb bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörenden, welches Geschlecht auch immer, von welchem Geschlecht auch immer ihr abstammt und nach welcher Hälfte ihr euch sehnt oder auch nach einem Drittel. Völlig egal. Ich sehne mich natürlich nach eurer Aufmerksamkeit und euren Ohren, dass die mir weiterhin zuhören. Und ja, damit beende ich hier Folge 36 von Tischlein deck dich. Ich bin Simon und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ich versteck mich hinter klugen Sätzen, ziehe Konsequenzen, die gar keine sind. Ich versetze Freunde, die mich schätzen, die an mich denken, auch wenn ich nicht erreichbar bin. Ich bin nicht gut darin, Dinge zu beenden, und ich will Zeit verschwenden und weiß noch nicht womit. Und ich habe Fernweh ohne Ende, Fernweh für das Fremde, weil ich mir selber fremd geworden bin. Ich versteck mich hinter klugen Sätzen, Konsequenzen, die gar keine sind. Ich versteck mich hinter klugen Sätzen, ziehe Konsequenzen, die gar keine sind. Und ich merk nicht, dass ich gerne wette und immer alles setze, weil ich verlieren will. Und ich weiß, dass ich ruhiger werden müsste, wenn ich nur wüsste, wie man schweigen lernen kann. Ich bin leider selten an der Küste, die ich so sehr vermisse, weil alles anders ist am Strand. Und ich habe Fernweh ohne Ende, Fernweh für das Fremde, weil ich mir selber fremd geworden bin. Ich versteck mich hinter klugen Sätzen, Konsequenzen, die gar keine sind. Ich versteck mich hinter klugen Sätzen, ziehe Konsequenzen, die gar keine sind. Ich belüge mich auf meine Weise, eher laut als leise, damit sich irgendwas in mir bewegt. Ich habe Angst zu lieben, immer nur im Zweifel, im Hinterkopf das Scheitern, weil alles irgendwann vergeht. Weil alles irgendwann vergeht.